Wir wollen um den Segen Gottes bitten. So stehen wir auf. Nicht nach Tradition, sondern nach einem guten Willen und Überzeugung, unseren Respekt und unsere Haltung von unserem Gott auszudrücken. Ich lade euch ein. Betet mit mir und auch für mich und ich mache den Abschluss. Amen. Und wir danken dir vom Herzen für die Gemeinschaft, die wir unter deinem Wort mit dir und untereinander haben. Danke, Herr, dass du derjenige bist, der uns sammelt, dass du uns zu deiner Gemeinde gemacht hast, zu einem heiligen Priestertum, damit wir deine Tugenden verkünden, damit wir ein Zeugen für dich sind, durch unser Tun, durch unser Leben, aber auch durch unser Reden. Herr, mögest du Gnade schenken heute Abend, Herr, dass wir da mehr daran genommen werden, mehr verwandelt werden, das Bild deiner Herrlichkeit, unser Herzen geheiligt und gereinigt werden und auf dich ausgerichtet werden. Herr, ich danke dir für die Treue und für die Geduld und ich danke dir für die Tage, Wochen, Monate und Jahre, in denen wir miteinander dein Wort studieren dürfen. Das ist für mich ein Privileg, das ist für mich Segen, das ist ein Vorrecht, in dieser Weise das zu tun. Und ich danke dir, Herr, dass du das möglich machst. So um deinen guten Segen wollen wir auch für heute Abend bitten. Ich danke dir, Jesus, für alles. Amen. Dann lade ich euch wieder mit mir, eure Bibel aufzuschlagen im Petrusbrief. Mein Lesezeichen verliert an Farbe schon vom immer wieder Aufschlagen des Petrusbriefes. Noch ein bisschen ist übrig geblieben. Ich habe ja vorgenommen, ab jetzt hier ein bisschen Tempo zu machen. Und ich habe das Gefühl, egal wie ich es mache, ich kann es nicht recht machen. Ich habe immer wieder, also lieb gemeint, nicht böse gemeint, kommen Geschwister von mir und sagen, jetzt machst du doch eigentlich weiter, mach doch weiter. Manche ärgern sich sogar darüber, manchmal unbewusst, obwohl sie mich lieben, also brüderlich lieben, ärgern sie sich darüber, dass ich so langsam es mache. Und dann denke ich, ja, ich will sie nicht irgendwann mal verschrecken und verlieren, also gebe ich ein bisschen Gas und dann nehme ich Anlauf und dann kommen, ja, aber das hast du nicht gesagt und das musst du ja noch sagen und das ist ja noch übersehen und das noch übergangen, dann denke ich, ja. Und so ging es mir letztes Mal. Ich habe gedacht, jetzt mache ich ein bisschen schneller und nach der Bibelstunde kommt schon der nächste Bruder und sagt, ja, aber das hast du ja jetzt gar nicht erklärt, dachte ich. Bei mir selbst, ich wollte kein Besserwisserei betreiben, bei mir selbst dachte ich, doch, ich habe es erklärt, aber es scheint wohl nicht angekommen zu sein. Was meinte der Bruder? Er meinte, dass ich die Tugenden Gottes gar nicht erklärt habe. Und ich dachte, ich komme denen wenigstens kurz nach heute, ich nehme da euch noch ein bisschen kurz hinein in die Tugenden Gottes und dann gebe ich Gas in dem Auslegen der nächsten Verse im Petrusbrief. Um was geht's? Lasst uns Kapitel 2 nochmal miteinander aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 2. Ich lese Vers 9 und 10, nehme ich euch da hinein und eigentlich wollen wir Vers 11 und 12 miteinander studieren, aber das nehmen wir nochmal mit, okay? Also Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Eine herrliche Aussage. So, unser Vorrecht des Priestertumsseins und dieses Besitztum, wir gehören Gott mit einem Ziel, wir sollen verkündigen. Das ist unsere Hauptberufung, darum sind wir noch in dieser Welt und damit ist jeder einzelne von euch und gemeint. Nicht nur diejenigen, die in der Wortverkündigung stehen, sondern jeder von euch ist dazu berufen, ein Verkündiger dessen zu sein, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Diese Verkündigung, und ich habe euch in der letzten Bibelstunde versucht, da hineinzunehmen, geschieht nicht durch Wort, sondern durch Tat. Und das ist, was dann eben in den nächsten Abschnitt kommt. Also unsere Berufung, jedes Einzelne von uns, wir müssen Gott verkündigen, aber eben durch unser Leben. Da gibt es welche, die müssen es auch noch durch das Reden tun. Aber das ist nicht jeder, dazu ist nicht jeder berufen, dazu hat nicht jeder die Gabe. Aber zu einem lebendigen Zeugnis, einem Wandeln, dazu ist jeder berufen. Und hier heißt es, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt. Also was müssen wir verkündigen? Was ist der Inhalt der Botschaft? Was muss man groß machen? Was ist das Zeugnis? Das sind die Tugenden dessen. Und wer ist dessen? Das ist klar, das ist unser Herr und wir sollen seine Tugenden verkündigen. Und als ich eben das nach der Bibelstunde hörte, ja, was sind diese Tugenden? Mir schien nicht, mir schien nicht so, dass der Mann nicht wusste, was die Tugenden sind. Nur ihm störte, dass ich es halt nicht laut gesagt habe. Wobei, ich dachte heute noch, eigentlich habe ich 2 Jahre euch diese Tugenden verkündigt. Ja. Was sind diese mächtigen Taten, die Gott an uns getan hat? Letztendlich die Fähigkeiten, die Machttaten, die Gott ausmachen. Das ist das, was wir 2 Kapitel lang intensiv studiert haben. Das sind seine Tugenden, die wir verkündigen. Seine Tugenden beginnt, dass er uns vor grundlegender Welt erwählt hat. Das ist eine seiner Tugenden, eine seiner größten Tugenden. Eine seiner großen Tugenden, dass er uns durch seinen Heiligen Geist heiligt. Das ist seine große Tugend, die sollen wir bezeugen. Seine große Tugend, dass er uns gereinigt hat durch das Blut Jesu Christi, besprengt in dem Herzen. Das ist sein Werk, das ist sein Werk an uns, das ist eine Riesentugend. Seine große Tugend, dass er uns dazu berufen hat, zu einem herrlichen Erbe, dass er uns fähig macht zu diesem Erben, dass er uns bewahrt zu diesem Erben. Das ist seine Tugend, das ist seine große Tat. Das sollen wir bezeugen. Er hat uns zu Kindern gemacht, Kinder des Gehorsams. Das ist seine große Tugend. Dazu sind wir nicht in der Lage, uns selbst irgendeine Gehorsamsleistung hervorzubringen, dass wir anfangen, in seinen Geboten zu wandeln. Das ist seine Tugend, weil er uns einen neuen Bund geschenkt hat, weil er uns erlöst, gereinigt, weil er uns wiedergeboren hat. Das sind seine Tugenden. Haben wir über die gesprochen? Ausführlich. All das sind seine Tugenden. Also vom Kontext des Briefes und der Verse vorher, um das geht's. Und wir sind ein lebendiger Zeuge, wir sind ein heiliges Priestertum, um diese Tugenden durch unser Leben zu verkündigen. Wir können mal andersrum sagen, das muss man in unserem Leben als Realität sehen. Das, was er an uns Großes getan, tut und noch tun wird. Wenn wir aber unmittelbar hinschauen, also ich sage mal vom unmittelbaren Kontext, dann möchte ich euch das kurz zeigen. Lest mal mit mir nochmal Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Was ist seine große Tat, was ist seine wunderbare Tugend? Er hat uns aus der Finsternis zum Licht berufen. Er hat uns aus dem Reich der Finsternis herausgeholt und versetzt in das Reich des Lichts seines Sohnes. Das ist seine Tugend, das hat er gemacht und das müssen wir verkündigen. Wir müssen durch unser Lebenswandel offenbaren, und ich denke, das habe ich sogar in der letzten Bibelstunde gesagt, dass unser Leben ein Leben des Lichts darstellen soll. Das widerspiegelt ebenfalls seine Tugend. Dazu werde ich euch heute noch mal an ein, zwei Stellen hinführen, wenn wir in unserem Text etwas weitergehen. Möchte ich euch noch kurz ein, zwei Stellen diesbezüglich zeigen. Ich möchte euch noch einen Schritt weitergehen und schaut mal Vers 10, was wir noch zu verkündigen haben, oder nicht noch, sondern was beinhaltet die Tugend? Vers 10, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr einst nicht Barmherzigkeit empfangen habt, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Eins meiner großen Anliegen und Leidenschaften im Wort Gottes ist uns aufzuzeigen, dass wir zum Volk Gottes gehören. Dass diejenigen, die einst überhaupt keinen Anteil hatten an dem Segen, an den Barmherzigkeiten, an dem Erbe, dass wir überhaupt keinen Zugang hatten zu den Barmherzigkeiten Gottes, dass wir Heiden aus den Nationen jetzt dazugehören. Und das haben wir über jetzt Monate, Jahre uns immer wieder angeschaut und das habe ich auch versucht, immer wieder deutlich zu machen. Auf jeden Fall. Das ist seine Tugend. Er hat es geschafft, überlegt mal, aus seiner eigenen Fähigkeit, aus einem Nicht-Volk sein Volk zu machen. Aus den Nicht-Geliebten Geliebte zu machen. Aus den Unbarmherzigen Barmherzige zu machen. Das hat er hingekriegt. Und das ist ein Zeugnis, dass wir leben als die, die eigentlich keinen Anteil an Gott hatten. Und unser Zeugnis ist ein, guck mal, wir gehören Gott. Guck mal, er liebt uns. Guck mal, er hat uns gerettet, er hat auch mich gerettet und dich. Und das sind die Tugenden, die wir zu verkündigen haben, dass obwohl wir eigentlich keinen Anteil daran hätten, rechtlich überhaupt keine Chance haben, er uns da hineingenommen hat und uns zu seinem Volk gemacht hat. Letztendlich ist das die Botschaft, woran dann sich aber viele stoßen und sagen, nein, 2 verschiedene Völker, 2 verschiedene Barmherzigkeiten, 2 verschiedene Segen, 2 verschiedene Erbteile, 2 verschiedene Himmel, Erde und so weiter. Wir haben ein Zeugnis zu bringen, dass er uns zu einem Volk gemacht hat und zu dieser Barmherzigkeit. Ich liebe diese Aussage. Nicht, ihr wart nicht ein Volk, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Ihr hattet nicht Barmherzigkeit empfangen, hattet jetzt aber Barmherzigkeit empfangen. Das ist der Inhalt unseres Zeugnisses. Ich habe Barmherzigkeit empfangen und ich gehöre dazu. Nicht ansprechen, weil das ist ein schwieriges Thema. Ihr versteht, was ich meine? Liebe Geschwister, ich sage das nicht provokativ und um irgendwie was reinzureiben, sondern hier geht es um Folgendes. Wir wurden zu einem Priestertum berufen, zu einem heiligen Priestertum, einem Priestertum, das höher ist als das Priestertum Levis, um etwas zu tun, um uns zu verkündigen, was Gott in dem neuen Bund für Großartiges geschaffen hat, nämlich ein Volk gemacht. Und ein Volk ist nicht nur, es war kein Volk und jetzt ist ein Volk, sondern auch Betonung auf ein Volk. Nicht zwei Völker, eins. Ein gemeinsames Erbteil, ein gemeinsames Volk, eine gemeinsame Barmherzigkeit. Es gibt keine zwei verschiedene Wege zu der Barmherzigkeit Gottes. Diese Tugend Gottes, wer konnte das schaffen? Victor hat gestern, wir hatten Gemeinderatssitzung, einen wunderbaren Vers gelesen hat. Er hat gelesen, nicht, dass ich ihn nicht kannte, aber ich dachte, boah, wieder herrlich. Es tut gut, einfach Bibelverse wieder neu zu lesen, also wieder zu lesen. Du merkst, hey, stimmt, das steht da, wunderbar. Ich lese euch in Römer Kapitel 11. Ich lese ab Vers 30. Kapitel 11, ab Vers 30. Denn wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, das ist wir und Heiden, all die anderen Völker, die nicht gehorcht habt, jetzt aber Erbarmen gefunden habt, infolge ihres Ungehorsams, nämlich der Juden, so sind auch sie jetzt dem geschenkten Erbarmen gegenüber ungehorsam gewesen, also sie haben das Evangelium von Jesus verstoßen, damit auch sie jetzt Erbarmen finden. Also, die Heiden hatten kein Erbarmen, haben Erbarmen bekommen. Und die Juden haben das Erbarmen verworfen, haben aber wieder Erbarmen gefunden. Was sagt Paulus, Vers 32? Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit auch sich alle erbarmt. Gott hat jetzt einen Strich gemacht, sagt, alles gleich, alle zusammen. Und jetzt, was wunderbar ist, schaut mal. Welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Wer begreift das, was der Gott macht? Wer kann sagen, ah ja, logisch, ah ja, klar, war ja vorhersehbar. Ah ja, natürlich, so muss man es machen. Wie viele stoßen sich daran, wie viele ärgern sich daran, sagen, ja, warum so kompliziert, warum ist das, dann das. Paulus, nachdem er das entfaltet hat und gesagt hat, ich werde euch gleich diese Stelle noch vorlesen, dass wir dazu gehören, sagte, wer hat verstanden, wer war Gottes Mitarbeiter und hat Rat gehalten mit Gott, wer war das? Paulus schreibt, denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist ein Mitarbeiter gewesen? Und darf ich mal in aller Ehrfurcht sagen, manche spielen sich so auf. Manche tun so, als ob sie mit Gott an einem Tisch gesessen haben beim Ratschluss und geplant haben und Gott noch einen Rat gegeben haben und das jetzt wissen. Und sagen, nee. Da muss man klein werden. Oder wer hat ihm vorher gegeben und es wird ihm vergolten werden? Wer kann behaupten, dass er irgendetwas dazu beigetragen hat, irgendeine Kleinigkeit, dass Gott sagt, oh ja klar, müsste ich dir schon ein bisschen, auch wenigstens ein bisschen, aber was gut machen. Und die Folge ist natürlich nicht, und jetzt schaut mal, denn aus ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Das sind die Tugenden Gottes, die wir zu verkündigen haben. Genau das. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich liebe das. Wer hat seine Wege verstanden? Wer hat seinen Sinn erkannt? Seine Wege sind so weit höher. Wir kennen all diese Verse, gell? Ich bin immer wieder erstaunt darüber. Wir sagen sie, aber wenn es darum geht, über sie diskutieren, dann meinen wir, ja, Gottes Wege sind höher als unsere. Und dann sagt er uns, nee, Gott, so nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, aber es sind doch höher als deine Wege. Nein, in dem Fall müsste es gleich sein. Erstaunlich. Nur nebenbei, wie viele Verse lesen wir, singen wir und verwenden sie als Floskel, Und wenn es darum geht, aber wir wollen zu solchen gehören, die das nicht nur sagen, sondern durch das Leben und die Art und Weise, wie wir handeln, dass wir dein Zeugnis von dieser herrlichen Wahrheit sind. Also die Tugenden sind das, was Gott an uns Großes getan hat. Wir könnten sogar die Tugenden, und ich rede jetzt so frei, weil der Bruder heute nicht da ist, aber nicht, dass ich nicht die Freiheit hätte, das auch so zu sagen. Aber dann hätte ich jetzt noch ein bisschen länger gemacht. Aber die Tugenden Gottes, wir können sie vom Kontext des Alten Testaments entfalten, aber es wird immer das Gleiche sein. Man kann auch übersetzen, es sind mächtige Taten Gottes. So könnte man das auch übersetzen. Und jetzt eine persönliche Einladung zu dir, ein Psalmstudium zu machen, und geh mal durch und lies mal, wo überall von den mächtigen Taten Gottes da geredet wird. Ich gebe euch nur ein, zwei Beispiele. Psalm 66. Schlag mal mit mir Psalm 66. Nur zwei Psalmen heute. Also zu diesem Punkt. Psalm 66. Vers 3. Sprecht zu Gott: Wie furchtbar sind deine Wege! Wegen der Größe deiner Macht werden dir deine Feinde Ergebung heucheln. Wie furchtbar sind deine Wege! Das sind seine großen Taten, seine Machttaten. Das sind seine Machttaten. Und schau mal, wie furchtbar sogar. Das ist grausam. Das ist Gericht, das Gericht Handeln Gottes. Vers 5. Kommt und seht die Großtaten Gottes. Furchtbar ist sein Tun gegenüber den Menschenkindern. Das sind seine Machttaten. Das heißt, sein Gerichtshandeln, seine Konsequenz, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, all diese Dinge. Vers 16. Ich pick noch ein, zwei Verse raus. Kommt, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. So, es beginnt mit der Gottesfurcht, es beginnt mit dem Erkennen der großen Machttaten Gottes und auch mit dem, was er an mir getan hat. Denn wer kann vor Gott bestehen, von denen? Und dann sagt er, kommt, hört zu. Jetzt, wir sind berufen von der Finsternis zum Licht, damit wir ihn verkündigen. Kommt, hört zu, die ihr Gott fürchtet, dass ich erzähle, was er an meiner Seele getan hat. Ich will Zeugnis geben. Ich möchte noch einen Psalm euch zeigen, Psalm 107, ein herrlicher Psalm. Psalm 107. Um was geht's? Es wird wiederholt immer wieder: Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade wird ewig. Gott wird gepriesen, verherrlicht für seine Gnade. Das findet ihr in Vers 8. Sie sollen dem Herrn preisen für seine Gnade und seine Wunder an den Menschenkindern. Das gleiche Vers 15. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Und Vers 21. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Also das Grundthema ist, wir müssen Gott verherrlichen, Gott preisen für seine Gnade, die er an den Menschenkindern getan hat. Aber jetzt möchte ich euch ein, zwei Verse da zeigen. Schaut mal Vers 22. Nachdem er diese Gnade entfaltet hat, was er an Menschen getan hat, an den Sündern, den Sünden vergeben und so weiter, Vers 22. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Das ist die Berufung. Die Gnade erlebt haben, die Gnade gehört haben, ihr Auftrag ist, sie sollen verkündigen diese Gnaden, diese großen Taten Gottes. Sie sollen mit Jubel seine Taten erzählen. Und ich mag es mit Jubel. Mit Jubel, nicht aus Zwang, mit Jubel, das heißt mit Freude. Eins meiner Diskussionen momentan ist, ob ich auf der Kanzel und hier lachen darf oder nicht. Für manche ist es ein Anstoß, ich verstehe es von der Prägung und von der Erziehung und vielleicht von der Bibel her nicht, weil ich einfach keine Stelle finde. Gibt es einfach nicht. Aber Mag sein, dass mein Lachen nicht auch nicht das Schönste ist und euch ablenkt. Kann ja auch sein. Deswegen werde ich mich bemühen, nur zu grinsen. Auch schon wieder gelacht. Deswegen habe ich gesagt, bemühen. Aber unser Auftrag ist mit Jubel, mit Freude. Es ist eine gute Nachricht. Ich erzähle doch die gute Nachricht von meiner Erlösung, von Befreiung meiner Schuld, meiner Sünde, meiner Vergebung, mein Anteil, mein Erbteil. Ich erzähle doch die guten Dinge und hab doch kein Gesicht wie ein Pferd, so langgezogen. Und es sei denn, ich bin nicht begeistert davon. Es sei denn, ich bin nicht erfüllt davon. Ich sage, es sei denn, ich bin nicht voller Dank. Dann kann ich nicht preisen. Da kann ich nicht mit Jubel Danke sagen. Aber wenn mein Herz voll ist, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Aber ich bemühe mich, ich will nicht so Anstoß werden, aber ist schwierig. Also, die Herrlichkeit ist die, wie unsere Berufung ist, die Tugenden zu verkündigen. Ich möchte heute, darf ich ganz kurz, das ist jetzt mehr Lehre und mehr einfach nur mal kurz etwas bestätigen, unser Anteil, unser Erbe und all diese herrlichen Dinge, die Gott an uns tut, das mündet in diesem einen, was Petrus am Ende sagt, dass wir Anteil haben an den Barmherzigkeiten und Anteil haben an seinem Volk. Das ist der Höhepunkt und somit haben wir alles mit ihm. Dieser Ausdruck, die ihr nicht mein Volk wart, jetzt aber mein Volk seid, steht in Hosea. Und ich möchte euch zwei Stellen noch kurz in Bezug darauf noch kurz sagen und dann gehen wir wirklich in Vers 11 und dann gehen wir weiter. Schlag mit mir Hosea auf. Hosea 2. Ich würde sogar gerne ein bisschen vorher lesen, aber vielleicht lese ich einfach nur diesen Satz und dann nehme ich euch ein bisschen da hinein. Hosea 2. Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, zu ihnen ist gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Juda und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und aus dem Land herausziehen. Denn groß ist der Tag von Jesrael. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk und zu euren Schwestern, Erbarmen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich spreche über diese herrliche Wahrheit, ein Volk und mit diese Wahrheit, dass wir einst kein Volk waren, jetzt aber ein Volk geworden sind, über dieses Privileg, über diese hohe Berufung. Und ich staune darüber, wie viel Geschwister im Herrn darüber in Unkenntnis sind und sagen, nee, das ist ja Israel. Das war eine Zeit, die waren nicht sein Volk, weil sie verloren gegangen sind, weil abtrünnig, und dann sind sie wieder sein Volk geworden. Und die erkennen nicht, was für eine herrliche Wahrheit hier verkündigt. Und die sagen, Hosea 2, das ist einfach Israel, das ist für die Juden. Sie waren Gottes Volk, dann hat er sie abgelehnt, dann waren sie nicht mehr sein Volk, und dann sagt er später, ihr werdet wieder mein Volk werden. Darf ich euch auf etwas hinweisen? Kapitel 1, Hosea. Lest mal mit mir ab Vers 6. Also Hosea muss eine Frau heiraten, eine Hure, und sie wird schwanger. Und anhand dieser Geschichte erklärte und erzählte, was Gott tun wird mit seinem Volk. Und sie wird schwanger und bekommt einen Sohn, den soll den Jezreel nennen. Und einen zweiten Lo-Ammi nennen. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und anhand diesen Namen erklärt Gott, was er mit seinem Volk macht, wen er annimmt, wen er nicht annimmt. Und das ist eine sehr, sehr interessante, spannende Geschichte. Und so lese ich ab Vers 6. Und sie wurde wieder schwanger, diese Frau, und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihr, gib ihr den Namen Lo-Ruhama, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Die Tochter wird geboren und er sagt, nennt sie so. Warum? Sie steht dafür, ich erbarme mich über Israel nicht mehr. Völlig wegnehmen das Erbarmen. Ist schon hart, gell? Es ist wichtig, dass wir das hier lesen. Das heißt, Gott sagt, ich werde mich nicht mehr über Israel erbarmen. Er sagt nicht, und später wieder erbarmen. Oder er sagt nicht für eine Zeit lang nicht Erbarmen, sondern er sagt, ich verwerfe Israel, dieses Kind verwerfe ich. Schaut mal Vers 7. Aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, durch Jahwe. Ihr Gott, doch ich rette sie nicht durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Er sagt, dieses Israel, kein Erbarmen, verwerfe ich, aber Juda werde ich retten. Und zwar auf eine Art und Weise, nicht wie man Rettung kennt, wie ihr Rettung kennt, worauf die Juden immer noch warten, eine nationale, eine politische, eine Armee, wie auch immer, geografische, sondern er sagt nicht durch all diese Dinge, nicht durch Bogen, nicht durch Schwert, nicht durch Krieg, nicht durch Pferde, nicht durch Reiter. Es geht hier um eine andere Rettung. Und er sagt, Jude werde ich retten. Warum Juda? Die Nachkommen Judas. Und wer ist der Nachkommen Juda? Jesus Christus. Und wer ist alles sein Nachkommen? Die ihm gehören, sind seine Kinder, oder? Nebenbei, deswegen sind wir auch Juden. Nach der Schrift. Mögen nicht viele, ich weiß. Sag, aus mir machst du mir keinen Juden. Ja. Doch, mache ich. Mache ich, weil die Schrift es macht. Du bist schon längst, man kann sich doch dagegen wehren. Der Punkt ist, diese Rettung ist eine andere Rettung. Und dann Vers 8. Und als sie Lorama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn und er sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Nicht mein Volk. Ich bin nicht euer Gott. Das sind harte Lektionen, gell? Die armen Kinder. Warum heiße ich so? Ja, erklärt man mal den Kindern, warum sie jetzt diesen Namen bekommen haben. Das ist eine harte Lektion. Nur nebenbei, ihr ganzes Leben war eine Gegenstandslektion, gell? Ihr, sie selbst, die haben nicht viel reden müssen. Sie sind geboren und sie waren Zeugnis von dem, was Gott an sie und an ihrem Volk tut. Und jetzt Vers 2, Kapitel 2. Doch, jetzt achtet mal, Israel nicht mehr erbarmen. Juda ja, auf eine andere Art und Weise. Es ist keine natürliche, keine militärische Rettung. Wir wissen, es ist eine geistliche Rettung. Und dann sagt er, da gibt es eine Nachkommenschaft, die ist nicht mein Volk, die du geboren hast, du hurische Frau. Das ist nicht mein Volk und ich bin nicht ihr Gott. Aber, jetzt kommt's. Doch die Zahl der Söhne, von wem? Von Israel wird wie Sand am Meer werden. Ja, wie geht das denn? Er hat doch vorher gesagt, ich werde mich Israel nicht mehr erbarmen. Und jetzt einfach Kapitel 2, jetzt neuer Gedankengang. Hat er vorher vergessen, was er geschrieben hat? Auf einmal heißt aber, doch die Zahl der Söhne wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Das heißt, er hat ein Volk und er hat ein Israel. Aber das hat nichts mit militärischem, politischem Israel zu tun. Und dieses Volk wird sein wie Sand am Meer. Und dann heißt es, und es wird geschehen, wie kommt es zu dieser großen Menge, obwohl er sich dem Israel nicht erbarmen wird, obwohl es verstoßen wird. Wie kann Israel so groß werden? Es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Das heißt, Israel, von dem Gott hier spricht. Dieses Israel besteht aus Menschen, die vorher keine Israeliten waren. Und er macht sie zu Israeliten. Sie waren kein Volk und jetzt werden sie sein Volk. Sie hatten nie Barmherzigkeit und Erbarmen empfangen. Jetzt bekommen sie Erbarmen und darum wird Israel so sein wie zahlreich am Sand am Meer. Nicht durch eine natürliche Zeugung. Nicht durch eine natürliche Abstammung. Es wird anders geschehen. Und deswegen heißt es, mein Volk und mein Erbarmen, um euch das nochmal festzumachen, und das müsste reichen, ich bin mir sicher, es hat schon lang gereicht, aber einfach um fest zu werden mit Bibelstellen gegründet. Römer Kapitel 9, noch diese Stelle. Jetzt möchte ich euch ganz, ich kann mich erinnern, ich sprach mit einem Bruder und er sagt, das ist aber Israel. Dann sage ich, auch wenn du meine Erklärung nicht glaubst, aber glaubst du Paulus? Ja. Also schlagen wir auf. Und jetzt können wir lesen, wie Paulus die Hosea auslegt, okay? Und spätestens da muss es absolut klar sein, von was da die Rede ist. Römer Kapitel 9. Ich lese ab Vers 23, Römer Kapitel 9, ab Vers 23. Und wenn er handelte, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens zu erkennen gebe, die er zur Herrlichkeit vorher bereitet hat, nämlich an uns, die er berufen hat. Also, Gott hat uns berufen, vorher erkannt und vorher benannt, damit er, wie er an uns handelt, nämlich etwas zeigt, nämlich seine große Herrlichkeit, sein Erbarmen. Wir sind Gefäße der Erbarmen, des Erbarmen Gottes, seine Barmherzigkeit. Herrlich, gell? Er hat uns vor Grundlegung der Welt gemacht, sagt damit, ich nehme Willi und anhand von Willi zeige ich, was Erbarmen und Barmherzigkeit bedeutet. Und das brauchst du beim Willi. Viel Erbarmen und viel Barmherzigkeit. Dazu hat er mich gemacht. Und jetzt, schaut mal, an wem? Paulus geht und schreibt, nämlich an uns, die er auch berufen hat. Und wer sind sie? Nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den? Also, die Gefäße sind nicht nur aus den Juden, sondern auch den Nationen. Und jetzt schaut mal, wie er auch in Hosea sagt. Was haben wir gerade gelesen? Hosea, seid ihr mit mir? Ja? Wie er auch in Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk nennen und die nicht Geliebte, Geliebte. Und es wird geschehen, an dem Ort, da zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, dort werden die Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Seht ihr das? Paulus erklärt Hosea und sagt, dass nicht mein Volk zu meinem Volk wird, dass die Sandezahl so groß ist von Israel ist, weil Gott aus den Nationen das Israel baut. Und dann sagt er, ihr seid nicht mein Volk, dort werden die Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja aber ruft über Israel, wäre die Zahl der Söhne Israel wie der Sand des Meeres. Nur der Rest wird gerettet werden. So, nur der Rest. Aber wie kommt es zu der Zahl, die man nicht zählen kann? An dem Ort, wo man gesagt hat, das ist ja gar nicht Gottes Volk, auf einmal sagt Gott, doch, das ist mein Volk. Konntet ihr mir folgen? Das ist, was Petrus unter anderem sagt, was die Herrlichkeit ist und was uns das Zeugnis, das wir durch unser Tun und durch unser Leben offenbaren und bezeugen soll. Nun muss man natürlich vorher auch das glauben, bevor man das auch bezeugen kann. Und jetzt schaut mal, jetzt Vers 11, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Schaut mal das erste Wort. Geliebte. Wisst ihr warum? Warum? Weil aus den Nichtgeliebten auf einmal Geliebte geworden sind. Jetzt erinnert es, ihr seid geliebt. Ich habe in der letzten Bibelstunde nach den Sommerferien einen Überblick gegeben über den Aufbau und habe nochmal hineingenommen und die ganze Strukturierung, das werde ich jetzt nicht mehr tun. Das könnt ihr gerne nachhören, wenn ihr das tun wollt. Ich würde gerne jetzt in diese zwei Verse hingehen und ein paar Dinge herausnehmen und über ein paar Aussagen, über ein paar Worte mit euch nachdenken. Vom Zusammenhang her, wie gesagt, habe ich versucht, letztes Mal euch da hineinzunehmen, wie der Gedankengang läuft. Nur wirklich zwei Sätze, damit ihr einfach bei mir seid. Was Petrus jetzt macht, er sagt, also unsere Verkündigung ist unser Lebenswandel. Und das entfaltet er durch die verschiedensten Lebensbereiche. Und er erinnert uns und sagt, wir sind Geliebte. Und er beginnt damit, Geliebte, weil wir Barmherzigkeit empfangen haben, weil wir zu seinem Volk jetzt gehören. Sagt er, Geliebte, ich ermahne euch, als sie beisaßen und als ein Fremdling. All mit diesen Begriffen holt er nochmal all das, was wir vorher besprochen haben, nochmal zurück und sagt, gell, wir wissen, wir gehören nicht zu dieser Welt, stimmt. Wir gehören in ein anderes Reich, Reich des Lichts, ja richtig. Wir unterstehen unserem Herrn, ja. All mit diesen ein, zwei Begriffen holt er sofort dieses ganze Wissen ab, was vorher ihnen herrlich und groß entfaltet hat. Und er sagt, also stimmt, wir sind von Gott geliebt und wir gehören nicht in diese Welt, wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Und dann sagte, dass ihr euch den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Er ruft sie auf und sagt, bitte gebt nicht dieser alten Natur. Ihr seid, gehört zu einer neuen Natur. Lebt nicht nach den fleischlichen Begierden. Schaut mal, ganz, ganz wichtig. Wir hatten dieses Thema mit den fleischlichen Begierden schon mal gehabt. Wer weiß wo? Kapitel 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams, passt euch nicht den Begierden an, die ihr früher in euren Wissen herrschten, sondern, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Hier, als er über die Stellung gesprochen hat, hier, als er über unsere Stellung sagt, ihr seid Kinder des Lichts, ihr seid Kinder Gottes. Und von welchem Gott? Der heilig ist. Und darum sollt ihr auch heilig sein. Darum lasst diese, oder lebt nicht in euren alten Denkmustern, in euren Begierden. Der Grund für das Lassen der Begierden war, ihr gehört Gott. Schaut mal, der Grund, warum er hier jetzt über die Begierden redet und sagt, dass ihr euch den fleischlichen Begierden enthaltet, die gegen die Seele streiten, enthaltet, Vers 11, ist jetzt nicht, weil Gott heilig ist, sondern weil ihr jetzt diesen heiligen Gott bezeugen sollt. Das ist die Motivation. Der Grund ist jetzt nicht, oh, du musst heilig sein, du darfst nicht sündigen, sonst gehst du verloren. Nein, nein, er beginnt sein Geliebte. Das Geliebte. Und sein Anliegen ist zu sagen, wenn wir von ihm geliebt sind, wenn wir nicht zu dieser Welt gehören, wir sind zwar frei von dieser Welt, aber wir leben nicht jetzt unser Fleisch aus, als ob wir keiner Regierung, keine Obrigkeit, keine Gesetzmäßigkeit unterworfen sind. Wir sind frei, aber wir sind nicht ohne Gesetz. Warum? Wir wollen ein Leben leben, nicht wegen dem Gesetz und den Ordnungen, sondern damit wir Gott verkündigen, damit wir großen Taten und die großen Tugenden verkündigen. Unser Leben sollte die Tugend Gottes verkündigen. Aber was steht im Weg? Das Fleisch. Das verkündigt nicht die großen Tugenden Gottes. Es verkündigt nicht die Verwandlung, es verkündigt nicht die Heiligung, es verkündigt nicht die Reinigung, es verkündigt nicht die Kindschaft. Es verkündigt nicht Gott, sondern verkündigt den Teufel. Es verkündigt nicht die Hingabe, es verkündigt Sünde. Es verkündigt alles andere, genau das Gegenteil. Und darum sagt er, die Motivation ist, so als Geliebte lieben wir ihn. Ja? So, dann lasst uns das lassen. Lasst uns diese Begierden, die gegen die Seele streiten. Das ist ein interessanter Begriff. Eigentlich heißt es Krieg führen. Es ist nicht so, oh Mann, mach das bitte nicht oder jetzt komm. Das ist Krieg führen. Das ist ein erbarmungsloser, harter, bis an den Tod gehender Krieg, der da beschrieben wird. Er sagt, das Fleisch streitet gegen was? Aber was steht da? Oh, Mensch, Petrus. Hat sich verschrieben? Keine Ahnung. Gegen die Seele, schreibt er. Nicht gegen den Geist. Wo steht gegen den Geist? Galater. Galater Kapitel 5. Hier steht gegen die Seele. Wenn das Fleisch gegen den Geist streitet, welches Fleisch gegen welchen Geist? Das Fleisch, meine alte Natur. Solange ich noch auf dieser Welt lebe, und diese alte Natur nicht abgelegt ist, nicht gestorben, dann werde ich mit ihr noch zu kämpfen haben. Ich möchte euch da diese Illusion nehmen, perfekt auf dieser Welt zu werden. Unmöglich. Solange wir im Fleisch sind, wird das Fleisch einen Krieg führen gegen deine Seele. Aber es führt auch gegen Geist. Also im Galaterbrief Kapitel 5 heißt es, der Geist, das Fleisch kämpft gegen den Geist. Gegen welchen Geist? Gegen meinen Geist? Nein, gegen den Heiligen Geist, der in mir Wohnung genommen hat. Denn es ist ihm nicht untertan. Es ist Gott nicht untertan, dem Geist Gottes nicht untertan. Das ist Römer 7 erklärt. Wir sind, wenn wir im Fleisch sind, verkauft, dann war es das. Dann leben wir unter der Sünde. Aber wenn wir wiedergeboren sind, wir sind unter dem Geist, unter dem Geist Gottes. Frage ist, wem gehorche ich? Dem Fleisch, der alten Natur oder wem? Meiner neuen Natur? Nee, Gott. Das ist der Punkt. Aber Petrus spricht über was anderes, also indirekt über was anderes. Er spricht nicht über den Geist. Er sagt nicht, das Fleisch kämpft gegen Gott, gegen den Geist, sondern er sagt gegen die Seele. Und was ist das? Die Seele, das bin ich. Seele ist Umschreibung des Nefesh, Leben. Das ist das Hebräische und Petrus ist ein Hebräer durch und durch, mehr als Paulus. Und er gebraucht es ganz bewusst, weil er sagt, das Fleisch will was töten, dein Leben. nicht nur deine Seele, dein immaterielles Geistzustand sozusagen. Das ist nicht, was er meint, sondern was will die Begierde, was will das Fleisch? Es will dein Leben zerstören, das ist Seele gemeint. Es führt Krieg gegen dein Leben. Warum? Damit du kein Zeugnis sein kannst. Damit dein Leben kein Zeugnis sein kann. Damit du die Tugend Gottes nicht verkündigen kannst. Davon redet Petrus hier. Es ist nicht so die Seele und, der Geist, und das Fleisch, die kämpfen. Und heute Morgen wollte ich, abends wollte ich nicht. Und denke, okay, da hat das Fleisch gewonnen. Der Punkt ist, dass das Fleisch, die Begierden, permanent unser Leben zerstören. Es zerstört unser Zeugnis. Und das ist der ganze Zusammenhang. Vorher sagt er, wir sind berufen aus der Finsternis zum Licht, um die Tugenden Gottes zu verkündigen. Und dann sagt er, also legt diese Dinge ab, die euer Leben zerstören. Die euer Leben zerstören. Dass ihr den fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, enthaltet. Und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter aus den guten Werken reden, aus Übeltäter reden, aus guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Also der Auftrag ist, ein Leben zu leben, geistig, also den Kampf zu kämpfen gegen die Begierden, damit unser Leben dieses Zeugnis leben kann, also dieses Zeugnis sein kann. Ich mache das jetzt nicht. Nein, ich mache das nicht. Okay, gut, der Herr führt so, dann mache ich so. Ich möchte euch bitten, kurz mit mir Matthäus aufzuschlagen. Matthäus 5. Die Bergpredigt. Ich hoffe, liebe Geschwister, auch wenn wir nicht viele da sind, umso mehr bleibt das Wort für euch übrig. Könnt ihr mehr aufnehmen. Dass es uns klar ist, dass unser Leben, und dass der ganze Zusammenhang ist, dass unser Leben, dass die Tugenden Gottes verkündigen sollen. Das Leben muss hier sprechen. Und die fleischlichen Begierden und unser Lebenswandel dementsprechend kann dieses Zeugnis eben zerstören, töten, diesen Kampf gewinnen. Und unsere Berufung ist aber, was sagt Jesus, was müssen wir sein in dieser Welt? Matthäus 5. Licht und Salz. Kapitel 5, Matthäus. Als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf, leert sie und sprach: Glückselig zu beneiden, freuen darf sich derjenige, die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So, er beginnt die Rede von dem Berg, der Bergpredigt, das heißt den Maßstäben und dem Wesen des Reiches Gottes. Und er sagt, wer hat Anteil daran? Wer kommt da überhaupt hinein? Und die Seligpreisungen beschreiben erstmal, wie kommt man da hinein in dieses Reich? Und es beginnt, glückselig ist wer? Wer eingesteht, ich bin arm. Und zwar nicht materiell arm, sondern im Geist. Das heißt, ich kann nichts, ich bin nichts. Das ist der Einstieg überhaupt in die ganze Bergpredigt. Wer an diesem Punkt nicht versteht, was hier gemeint, braucht gar nicht weiterlesen. Weil dann wird er bemühen, all das nämlich zu tun und zu machen, die Rechte hinzuhalten und 3 Meilen mitzugehen, und wird bitterlich scheitern und denken, oh Mann, was ist los mit mir? Ich bin kein guter Christ. Sondern hier beginnt es einzusehen, ich kann es nicht. Und dann geht es weiter und er beschreibt all diese Dinge. Er spricht davon, glückselig die Trauernden, die über diesen Zustand trauern, dass sie nichts können, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig die Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Glückselig die rein Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glückselig die ihm um Gerechtigkeit willen verfolgt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also man kann so den ganzen Bekehrungsprozess hier an den Seligpreisungen lesen, und man endet wo? Verfolgung. Und dann sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgt und alle Böses lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in dem Himmel, denn ebenso haben sie den Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und da sind wir ruckzuck in unserem Petrusbrief. Die Situation ist wiederum Anteil an dem Reich Gottes, Anteil an ihm und die Glückseligkeit, unsere Freude und dann aber sofort Verfolgung und Leiden. Und er sagt, glückselig seid ihr. Das haben, die anderen haben es auch erlebt und das erlebt ihr auch. Das ist normal, dass ihr dann leidet. Und jetzt Vers 13, das gehört unmittelbar zusammen. Warum das Ganze? Warum leiden und warum das alles? Ihr aber seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll das gesalzt werden? Es taugt zunächst mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt es unter den Schäfel, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmel ist, verherrlichen. Hört ihr die Worte Petrus, die er in Kapitel 2, 10 bis 12 sagt? Genau das Gleiche. Er spricht im Prinzip die Seligpreisung, die Bergpredigt in einen Einstieg. Er erklärt, was wir sind, wer wir sind, wie wir da hineinkommen. Dann sagt er, die Folge ist Leiden und der Grund und mit dem Ziel, Gott wird verherrlicht dadurch. Und wie? Indem ihr Salz und Licht in diesen Leidenssituationen seid. In der Art und Weise, wie ihr in euren Leiden handelt und umgeht, seid ihr Salz, würzt oder seid ihr Licht und gibt Zeugnis. Und mit dem Ziel, damit der Vater im Himmel verherrlicht wird. Darum geht es hier. Damit sie anschauen, euch anschauen, euer Weg anschauen, euer Leben anschauen und sagen, was ist das, was müssen sie für eine Liebe zu diesem Gott haben? Was für einen Glauben müssen sie haben? Das heißt, die Art und Weise, wie wir damit umgehen und leben, dadurch wird Gott verherrlicht oder eben nicht. Oder wir sagen, auch mit so einem Gott will ich eben nichts zu tun haben. Und ganz ehrlich, wir schaffen es, so ein Gottesbild zu vermitteln, dass die Leute sagen, wie kannst du nur freiwillig an so einen Gott glauben? So wie du lebst, das ist ja Katastrophe. Mann, so eine Sekte und ihr macht das freiwillig noch? Hey, verstehe ich, mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Ja, ist schon schlimm, aber wir müssen halt durch, sonst komme ich in die Hölle. Schon eine Ausrede, ja. Aber Hauptsache gerettet. Was für ein Gottesbild. Wie viele Christen leben so ein Glaubensleben, dass man sagt, hey, ja gut, das muss ich halt alles ertragen. Oder darf ich so sagen, sie müssen das Leben anschauen und sagen, was für ein Gott. Jetzt möchte ich euch kurz einladen, 5. Mose mit mir zu gehen. 5. Mose, Kapitel 4. Mose richtet das Volk aus, das neue Volk, das gläubige Volk, das jetzt hineingehen darf ins verheißene Land. Ein ganz wichtiges Kapitel ist 4, da ist das Schema Israel. Höre Israel. Es beginnt beim Hören und dann soll es zum Tun. Kapitel 4, Vers 1. Und nun, Israel, höre auf die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich heute zu tun lehre. Achtet mal darauf. Höre, was lehrt Gott? Die ich euch zu wissen lehre. Zum Verstehen lehre. Zum Tun. Es ist die Lehre des Tuns. Jesus sagt, geht hin und macht Jünger und lehrt sie, alle Erkenntnisse und Verständnisse und Gliederungen zu halten. Wir können übersetzen und lehrt sie zu tun. Es ist die Lehre des Tuns. Liebe Geschwister, ich bin nicht auf Krawall gebürstet, also, mir geht es nur gut, deswegen habe ich Freimut, das zu sagen. Manche beschweren sich über keine Gliederung oder zu wenig Gliederung, zu viele Bibelstellen, man kann sich ja nicht alles merken. Das ist nicht das Anliegen meiner Predigt oder der Predigt überhaupt. Es geht nicht, dass ich nach Hause gehe, das war die Drei-Punkte-Gliederung und das war erst Punkte, zweiter, dritter und dann hat er diese Verse gemacht und dann hat er diese Verse gebraucht. Ja, wer kann sich alle Verse merken? Du musst sie nicht merken. Du musst nicht mal die Gliederung merken. Übrigens, nach einer Woche kenne ich immer nicht mal selber die Gliederung. Nach 20.000 Predigten, dann soll ich mir die Gliederung auswendig lernen. Deswegen gibt es Blatt Papier. Das ist auch nicht der Grund, eine Gliederung oder der Grund oder der Punkt und das Ziel ist, das Tun. Man muss unter einen Eindruck kommen. Man muss unter ein Gefühl kommen. Man muss unter eine Last kommen. Man muss kommen und sagen, ich verstehe, ich muss tun. Und nicht eine Drei-Punkt-Gliederung tun. Und in drei Schritte tun oder ich muss handeln, ich muss leben. Und Gott sagt, höre Israel. Und jetzt wissen wir, wer zu Israel gehört, wie Sand am Meer. Und dafür gilt das dir auch? Spätestens jetzt, ja. Du auch. Höre Israel auf die Ordnungen, die Rechtsbestimmungen, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt und hineinkommt in das Land und in Besitz nehmt, das der Herr, euer Gott, euren Vätern euch gibt. Das Erbe empfangen. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete. Das kommt uns bekannt vor, gell? So nennen die Bibel. Nichts hinzutun, nicht wegtun. Und dann sagt er, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. Eure Augen haben gesehen, was der Herr wegen des Baal Peor getan hat. Denn jeden, der den Baal Peor nachgelaufen ist, den hat der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte vernichtet. Ihr aber, die ihr dem Herrn, eurem Gott, anhängt, ihr seid heute alle am Leben. Siehe, ich habe euch Ordnung und Rechtsbestimmung gelehrt, so wie der Herr, mein Gott, mir geboten hat, damit ihr damit danach handelt, mitten in dem Land. Also Mose sagt, ich sag euch das, was Gott, damit ihr danach lebt, dass ihr tut, das ist mein Auftrag, euch das weiterzugeben. Und jetzt schaut mal, das ist, was ich euch sagen möchte, so gut. Dann Vers 6. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die so nah wären wie der Herr, unser Gott, in allem, worin sie ihn rufen. Lebt, tut das. Lebt so, lebt in der Beziehung zu Gott, handelt nach seinen Verheißungen, lebt mit ihm. Und was ist es? Das ist eure Weisheit für was? Für euch, für eure Erkenntnis. Dann werdet ihr viel verstehen und viel wissen. Das ist eure Weisheit in den Augen der Völker. Das heißt, in der Art und Weise, Israel hatte eine Berufung, Israel hat eine Mission. Sie waren ein Priestervolk. Und was ist das? Die Berufung des Priesters zu verkündigen die Tugenden Gottes. Warum? Damit die Nationen sehen und erkennen, boah, was ist das für ein Gott? Das ist eure, so bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker. All diese Ordnungen, die sie hören, und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Was ist das für ein Gott? Wer hat noch so einen Gott? Wem ist Gott so nahe? Wer erlebt Gott so als einen barmherzigen Gott? Wer hat so einen liebenden Gott? Wer hat so einen gnädigen Gott? Wir kennen nur einen Gott, den wir besänftigen müssen. Wir kennen einen Gott, dem wir ständig irgendwelche Opfer darbringen und hoffen, dass er uns vielleicht gnädig ist. Wir hoffen, wir opfern für eine gute Ernte und wissen nicht, wird das tun. Wir opfern für Fruchtbarkeit und wir müssen extreme Dinge tun, damit wir ihn überhaupt aufwecken, damit er überhaupt Aufmerksamkeit hat und wir überhaupt uns wahrnimmt, vielleicht überhaupt. Aber ihr Gott, sie sprechen und er ist da, sie bitten und er gibt, sie flehen und er schenkt überreich. Was hat Jesus gesagt? Bittet, bittet. Und es wird euch gegeben. Warum? Damit mein himmlischer Vater verherrlicht wird. Bittet. Und man wird sagen, guck mal, er bittet Gott und er gibt. Und denkt, boah, was ist das für ein Gott? Berufung ist das Zeugnis der Tugenden Gottes. Und erstmal ist es ziemlich einfach. Erstmal ist es einfach unser Handeln, unsere Beziehung in der Art und Weise, wie ich mit Gott lebe. Und ganz ehrlich, ich habe das schon auch als Jugendlicher, als Kind, wenn ich dann Zeugnisse gehört habe, war ich ganz schön neidisch. Dachte ich, Mensch, die muss aber Gott besonders lieben. Oder den liebt Gott ganz besonders. Guck mal, was er alles und sie ganz mit Gott erlebt, sie bitten, sie bekommen. Ich habe so einen Freund, der hat immer natürlich wahnsinns Gebetserhörungen. Wenn er was erzählt hat, kamst du dir immer so klein vor. Da kenne ich Gott überhaupt. Hier geht es nicht um Sensationen oder so, aber hier geht es darum, dass wir ein glaubhaftes Glaubensleben führen zum Zeugnis vor der Welt. Wir werden ab nächsten Mittwoch, gehen wir da weiter. Ich möchte noch mit euch dieses Wort der Heimsuchung anschauen. Ich lese euch noch ganz kurz vor. Also schreibt, Geliebte, ich ermahne euch als Beisaßen und Fremdling, dass ihr euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streitend haltet, wir verstehen warum, und führt euren Wandel unter den Nationen gut, jetzt verstehen wir auch, das ist zum Zeugnis, damit sie Gott erkennen, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. So, dieses Tag der Heimsuchung müssen wir uns nochmal anschauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann führt uns das sehr, sehr schnell zu der ersten großen Herausforderung, wahrscheinlich eines der größten. Wie gehen wir mit Obrigkeiten und Politikern und Staat und all diesen Dingen um? Wie leben wir da ein glaubhaftes Zeugnis des Evangeliums als Freie unter einer Regierung? Als nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt. Wie macht man das? In der ganzen Spannung von Steuer und Finanzen und Recht und Unrecht und all diese Dinge. Da nimmt uns Petrus in eins der größten Baustellen und eines der größten Schwierigkeiten gleich hinein, ab Vers 13. Aber zuerst müssen wir diesen Tag der Heimsuchung miteinander anschauen. Wenn Gott einen heimsucht, was passiert da? Das Ziel ist immer, Gott verherrlichen. Aber was das bedeutet, dazu lade ich euch in der nächsten Bibelstunde mit mir, das anzuschauen. Ich möchte beten. Und dich bitten, Jesus Christus, von ganzem Herzen, dass das du in uns schaffst, nicht nur das Wollen, auch das Vollbringen, dass unser Leben ein Zeugnis deiner Herrlichkeit ist, deiner großen Tugenden. Herr, lass in unserem Leben sichtbar werden, was es bedeutet, verwandelt zu werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Lass uns an unserem Leben sichtbar werden, deine Gnade. Lass uns sichtbar werden in unserem Leben, die Barmherzigkeit. Dass wir zu deinem Volk gehören, dass wir Geliebte sind, dass wir Erben sind, dass wir ein heiliges Priestertum sind. Ich bitte dich, Herr, um deine Gnade darin und lehre du uns durch den Geist in allen kleinen Situationen unseres Lebens. Ermahne, ermutige, stärke, mach es bewusst, ist mein Gebet. In deinem Namen, Amen. Dann wünsche ich euch einen guten Abend. Kommt gut nach Hause.